Guten Morgen. Dankeschön. Ja, wir haben in der Gemeindestunde letzten Sonntag, da haben wir ja das angesprochen, dass wir uns dieses Jahr gerne mehr über Gemeinschaft Gedanken machen wollen und auch die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde hier fördern möchten. Und ich habe heute ein freies Thema und habe ich gedacht, beziehungsweise sagen wir so, ich habe meine Frau gefragt, was denkst denn du, was soll ich denn predigen? Also ich meinte, ja, das Thema Gemeinschaft wäre doch was. Und ich dachte, ja, da hat sie recht. Meine Frau hat meistens recht. Und deswegen habe ich entschieden, darüber heute zu predigen. Und ich möchte es anhand von Galater 5 tun. Galater 5, Vers 22 und 23 eigentlich, da steht die Frucht des Geistes. Das sind ja 9 Aspekte, die der Geist in unserem Leben hervorbringen möchte, der Heilige Geist. Jetzt wird man heute aber nur die ersten 4 anschauen und nicht alle 9, sonst wird es wahrscheinlich zu lang. Ja, wir sehen da einige Dinge, die Gemeinschaft fördern. Also unter dem Aspekt wollen wir es anschauen und dementsprechend auch die Gegenteile von diesen Eigenschaften, die dann die Gemeinschaft zerstören oder belasten. Und das wird jetzt auch keine abschließende Betrachtung dieser Aspekte sein. Man kann sicherlich mehr dazu sagen, aber dann könnt ihr euch selber auch noch Gedanken machen zu Hause und könnt die Predigt so als einen Appetitanreger auch auf mehr verstehen. Eventuell gibt es noch mal einen zweiten Teil, wo wir dann die anderen 5 Aspekte der Frucht des Geistes anschauen. Bevor wir den Text lesen, möchte ich gerne noch beten. Dürft dazu sitzen bleiben. Jesus, danke dafür, dass du uns in deine Gemeinde gestellt hast, dass wir Gemeinschaft untereinander haben können. Und bitte hilf uns auch, diese Gemeinschaft zu leben und zu fördern. Bitte hilf mir jetzt, wenn ich dein Wort weitergebe, ja, dass du durch mich reden kannst, dass ich nicht die Eigengedanken weitergebe, sondern das, was du sagen möchtest. Amen. Ja, also Galater 5. Und da, ich lese mal alle, ja, diese ganze Frucht des Geistes vor. Galater 5, 22 und 23. Und ich lese es nach der Luther-Übersetzung. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Ja, das ist sicherlich eine bekannte Stelle, die ihr kennt. Trotzdem wollte ich es davor gelesen haben. Eine Frage, die wir uns vielleicht davor stellen müssen, bevor wir in dieses Thema richtig einsteigen, ist, was ist denn Gemeinschaft überhaupt? Also was bedeutet denn Gemeinschaft jetzt auch für uns hier gerade als Christen? Und ich habe ein Buch in meinem Regal stehen von einem Pfarrer, der ja eigentlich Anfang des letzten Jahrhunderts gelebt hat. Und der hat so biblische Grundbegriffe erklärt in diesem Buch. Der Mann heißt Ralf Luther. Und da heißt es in diesem Buch, ich gebe es leicht angepasst wieder, da heißt es, die Gemeinschaft der Christen untereinander beruht darauf, dass sie am gleichen göttlichen Leben teilhaben, dass sie gleicherweise Berührung haben mit Gott. Es handelt sich hier um ein schicksalsmäßiges Beisammensein. Die Gemeinschaft der Christen kommt meist entgegen ihrem subjektiven Empfinden zustande. Etwa so wie Heimatgenossen, die sich zu Hause nicht kannten oder nie mochten, sich in der Fremde zueinander hingezogen fühlen und sich aneinander freuen. Was ihnen beiden die Heimat gab, tritt jetzt in den Vordergrund und verbindet sie. Alte Antipathien können ganz ausgeschaltet sein. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 16, wir kennen niemand mehr nach dem Fleisch, also nach unseren subjektiven Gefühlen. Die Gemeinschaft, die wir Christen haben, ist also in dem Sinne nicht freiwillig, weil wir haben uns unsere Geschwister nicht rausgesucht. Wir können uns Freunde raussuchen, aber Geschwister nicht. Das gilt im natürlichen Leben. Unsere 2 Söhne konnten sich nicht gegenseitig raussuchen. Die sind einfach so in die Familie reingestellt und müssen sich miteinander arrangieren. Und sie haben sich größtenteils eigentlich auch lieb. Aber im geistlichen Bereich, da gilt es genauso. Unser Herr Jesus hat uns erlöst und er hat uns in seine Gemeinde gestellt. Das war sein Werk an uns. Und er fragt uns nicht davor, ob er andere erlösen darf. Und er stellt andere Erlöste mit in seine Gemeinde, auch wenn diese Erlösten uns vielleicht nicht immer passen. Die Gemeinschaft ist also die Gemeinschaft von Christen ist von Gott angeordnet. Und das macht es auf der einen Seite natürlich schwer, weil wir es in der Gemeinde mit Menschen zu tun haben, mit denen wir normalerweise wahrscheinlich keine Berührungspunkte hätten oder die wir vielleicht sogar meiden würden. Ich weiß, in der Gemeinde, wo ich vorher war, in Rottgau in Hessen, da war ein Mann in der Gemeinde und der war ziemlich ungepflegt, der war alt, der hat nach kaltem Zigarettenrauch gestunken manchmal. War nicht so schön, mit dem hätte ich mir nicht rausgesucht, normalerweise zusammen in einer Reihe zu sitzen irgendwo. Um den hätte ich normalerweise einen Bogen gemacht. Aber in der Gemeinde, da waren wir zusammengestellt und da habe ich ihn auch kennen und auch schätzen gelernt. Und daher, das macht es nicht immer so einfach. Wir sind da reingestellt mit Menschen, die anders sind als wir, die wir uns nicht rausgesucht hätten. Auf der anderen Seite gibt es aber dann bei uns Christen auch ein Band, das uns verbindet und das viel fester ist als irgendeine selbst empfundene Zuneigung zu jemand. Und vielleicht kennt ihr das, wenn man irgendwo auf eine christliche Konferenz oder ein christliches Treffen fährt, da ist gleich so ein Grundvertrauen irgendwie da zu den Menschen, die man dort trifft. Da ist gleich eine Verbindung da, weil wir ein viel tiefer gehendes, ein festeres Band haben, das uns verbindet als subjektive Zuneigung. Aber das ist dann auch die Spannung, mit der wir in der Gemeinde umgehen müssen, mit der wir in der Gemeinde leben dürfen. Auf der einen Seite Gottes Wille, der uns souverän auserwählt hat. Auf der anderen Seite unsere eigenen Vorlieben und Gefühle. Und diese Spannung, die da entsteht, die macht das Zusammenleben in der Gemeinde, drücken wir es mal positiv aus, interessant auf jeden Fall. Ja, das war mal die Vorbemerkung zum Thema Gemeinschaft. Jetzt gehen wir zu Galater 5 und schauen uns die Frucht des Geistes mal an. Fängt es an mit, die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Und es ist ja interessant, dass hier von der Frucht des Geistes geredet wird, also in der Einzahl. Nicht die Früchte des Geistes sind, wie man es eigentlich erwarten müsste, wenn hier neun Dinge aufgezählt werden. Aber hier steht, die Frucht des Geistes ist. Und ich und andere Bibelausleger gehen davon aus, dass hier eben die Frucht des Geistes ist zuallererst mal Liebe. Der Geist wirkt Liebe in uns und Liebe zeigt sich dann eben in diesen aufgezählten Aspekten, in diesen aufgezählten Eigenschaften, die dann nach der Liebe kommen. Man könnte auch sagen, so sagt William MacDonald zum Beispiel, die Frucht des Geistes ist Christusähnlichkeit. Also der Geist, der Heilige Geist von Gottes Geist macht uns Christusähnlich. Und da Christus natürlich die perfekte Liebe in Person war, ist es im Prinzip dasselbe. Man kann sagen, die Frucht des Geistes ist Liebe und Liebe zeigt sich in diesen Punkten oder die Frucht des Geistes ist Christusähnlichkeit und zeigt sich in diesen Punkten. Und unser Herr hat uns gesagt, dass ein Kennzeichen seiner Nachfolger untereinander die Liebe sein wird. Also die Liebe untereinander soll unser Kennzeichen sein. Johannes 13, Vers 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und da sich ja, wie schon gesagt, die Liebe in dem zeigt, was hier in Galater 5, 22 und 23 aufgeführt wird, werde ich jetzt über diesen Punkt Liebe als solche nicht allzu viel sagen. Wir hatten in der letzten Predigt ja auch schon das Thema Liebe. Aber vielleicht lohnt es sich kurz darüber nachzudenken, was ist denn das Gegenteil von Liebe? Was würdet ihr sagen, was ist das Gegenteil von Liebe? Hass? Gleichgültigkeit? Gibt es noch was Das Gegenteil von Liebe, ja, Hass, Hass hatten wir schon. Hass und Gleichgültigkeit wurde schon gesagt. Gibt es noch was, wo ihr sagen würdet, das könnte ein Gegenteil von Liebe sein? Bitte? Verachtung? Ja, das geht sicher mit Hass, hängt das zusammen, ja. Ja, kann durchaus auch ein Gegenteil von Liebe sein, ja. Ich habe mal Tante Google gefragt, was die denn dazu sagt, Gegenteil von Liebe, da kam noch Angst dabei raus. Ja, da kommen wir noch dazu. Also manche sagen, es ist Hass und das stimmt, die Liebe tut dem anderen nichts Böses. Das haben wir letztes Mal schon aus dem Römerbrief gehört. Hass dagegen tut dem anderen was Böses, wenn er irgendwie die Chance dazu hat. Und insofern ist Hass auf jeden Fall das Gegenteil von Liebe. Aber jetzt hoffe ich natürlich, dass unter uns hier kein Hass herrscht, also kein leidenschaftliches dem anderen was Böses wünschen oder tun. Wenn es doch so wäre, dann fehlt es natürlich weit bei uns. Und dann ist es wichtig, das anzugehen und das nicht irgendwie diesen Hass noch zu pflegen, sondern da dagegen anzugehen. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es das hier bei uns gibt. Dann dieses andere Gegenteil von Liebe kann Angst sein. In 1. Johannes 4, Vers 18, da heißt es auch, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Da sehen wir, dass zumindest Liebe und Furcht sich gegenseitig ausschließen, auch wenn es jetzt nicht zwingend das Gegenteil sein muss. Und in 1. Johannes 4 geht es in erster Linie darum, dass wir als Christen, wenn wir Erlöste sind, wenn Christus unser Herr wurde, dann müssen wir keine Angst mehr vor der ewigen Verdammnis haben, weil wir dann auf Gottes Seite stehen und er uns wirklich erlöst hat. Aber natürlich ist Angst jetzt auch in dem Miteinander, in der Gemeinschaft, nicht gerade förderlich. Also wenn ich Angst vor dem anderen habe, das fördert die Gemeinschaft sicherlich nicht. Und jetzt glaube ich wiederum nicht, dass wir wirklich Angst voreinander haben. Ich hoffe es auf jeden Fall nicht. Aber doch gibt es wahrscheinlich auch unter uns eine gewisse Menschenfurcht, auch unter Geschwistern, dass man so zumindest ein bisschen ein ungutes Gefühl hat, wenn man mit dem anderen zusammen ist. Es kann Menschenfurcht sein, die uns davon abhält, vor unseren Geschwistern laut zu beten. Ich kann mich nicht so schön ausdrücken, was denken die anderen, wenn ich so bete. Also kann uns Angst davor abhalten, Gemeinschaft zu leben. Und ich finde, gerade gemeinsames Gebet ist Ausdruck von Gemeinschaft und das gemeinsame Gebet, es fördert auch die Gemeinschaft. Ich erlebe das in der Gebetsstunde am Mittwochabend mit den Geschwistern, die da regelmäßig dabei sind, da verbindet mich was. Das geht tiefer als nur eine nette Freundschaft oder so, sondern das ist eine Gebetsgemeinschaft und das verbindet. Also lass dich nicht von deiner Angst davor abhalten, was die anderen über dich denken, auch mal hier im Gottesdienst laut zu beten. Angst kann uns davon abhalten, dass wir uns nicht trauen, bestimmte Personen vielleicht zu uns einzuladen oder uns von ihnen einladen zu lassen, weil wir vielleicht denken, wir müssten den Erwartungen, von denen wir denken, diese Person hätten sie, wir müssten diesen Erwartungen entsprechen, obwohl diese Erwartungen vielleicht auch gar nicht da sind. Oder ich habe Angst vor einer anderen Meinung von dem anderen, vielleicht in einer Glaubensfrage. Und dann meide ich die Gemeinschaft mit dieser Person, weil ich Angst habe, auf diese Glaubensfrage zu kommen und mich dann mit ihm irgendwie auseinandersetzen oder streiten zu müssen. Und so kann Angst durchaus der Liebe im Weg stehen und damit auch der Gemeinschaft im Weg stehen. Thomas hat gemeint, Gleichgültigkeit sei auch das Gegenteil von Liebe. Und ich denke, das stimmt auch. Gleichgültigkeit macht das Miteinander kalt. Natürlich sind wir jetzt nicht völlig abgestumpft und es ist uns völlig egal, was mit unseren Geschwistern rund um uns her passiert. Also wenn jemand schwer krank ist, dann leiden wir da schon mit. und er tut uns leid. Aber die Frage ist, wie viel Anteil nehmen wir denn am Leben vom anderen? Wie viel Zeit nehmen wir uns, um jemand mal ehrlich zu fragen, wie es ihm geht? Nicht nur so zwischen Tür und Angel, und wie geht's? Gut, ah, alles klar. Wissen wir von unseren Geschwistern, was sie beschäftigt? Kennen wir ihre Freuden, kennen wir ihre Nöte? Natürlich können wir nicht jeden Sonntag mit allen Geschwistern ein intensives Gespräch führen. Das ist von der Zeit her schon nicht möglich. Aber es wäre ein Anfang, mal zumindest beim Stehkaffee bei einer Person ehrlich und interessiert nachzufragen, wie es ihr geht. Man könnte unter der Woche mal kurz jemand anrufen oder einen kleinen Krankenbesuch machen. Und ich weiß, dass wir alle recht viel zu tun haben und dass für viele von uns Zeit eine Mangelware ist. Aber ich glaube, dass es sich wirklich lohnt, Zeit und Liebe in die Gemeinschaft zu investieren. Weil wer bereit ist, da was zu geben, der wird auch wieder was rausbekommen. Mir geht es oft so, wenn ich andere Geschwister besuche, wo ich denke, die können vielleicht eine Ermutigung brauchen, die besuche ich mal, komme ich danach selber ermutigt raus. Nicht so, dass mich das dann runterzieht, sondern auch das ermutigt mich, diese Gemeinschaft zu leben. Nicht gleichgültig dran vorbeizugehen. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass ein Zeichen dieser letzten Zeit sein wird, dass die Liebe in vielen erkaltet. Und umso mehr wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde ein Ort sind, wo es warm rauskommt, wo man sich, im Bild gesprochen, aufwärmen kann, um dann wieder in dieser kalten Welt zu überleben. Aber die Frage ist, wie viel bin ich selber dazu bereit, auch zu dieser Wärme beizusteuern? Dann kommen wir zum nächsten Punkt, zu der Freude. In Römer 14, Vers 17, da steht, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Also Gott ist es, der uns im Heiligen Geist die Freude schenkt. Freude an ihm, Freude am Glauben, aber auch Freude an unseren Geschwistern. In 1. Korinther 12, Vers 26 heißt es dann wiederum, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Kann ich mich ehrlich mit meinen Geschwistern freuen, mit den anderen freuen? Und da muss ich euch was aus meinem eigenen Leben erzählen. Ich war damals ja noch in Stuttgart in der Gemeinde, da hatte ich so ein Erlebnis. Und ich war noch relativ frisch bekehrt, deswegen auch meine ungeistliche Haltung da wahrscheinlich. In Stuttgart gab es so eine Fortbildung, zu der man von der Gemeindeleitung berufen wurde, normalerweise. Also da konnte man nicht einfach sagen, hallo, ich will gerne diese Fortbildung machen, sondern die Gemeindeleitung hat geschaut, ich übertreibe es ein bisschen, wer ist würdig, dass wir ihn zu dieser Fortbildung schicken. Also wer hat sich bewährt, einfach im Dienst, wen wollen wir da dazu haben? Mein Ziel war es, ich war ehrgeizig, ich möchte, dass die Gemeindeleitung mich auswählt. Und ich möchte, dass sie mich auswählt, bevor sie den und den Bruder auswählt. Das war so mein innerer Wettstreit, den ich mit diesem Bruder hatte. Und wenn er jetzt vor mir berufen worden wäre zu dieser Fortbildung, ich glaube nicht, dass ich mich hätte ehrlich mit ihm freuen können, obwohl er echt ein guter Freund von mir war, immer noch ist, mein bester Freund sogar. Und eines Tages hat jemand aus der Gemeindeleitung mit mir gesprochen und dieser, mein Freund, hat gedacht, das wäre eben dieses Gespräch gewesen, die Gemeindeleitung hätte mich jetzt zu dieser Fortbildung berufen. Und er kam dann auf mich zu und hat sich erkundigt, stimmt es, darfst du jetzt dahin? Und das hat er auf so eine freundliche Art und Weise gemacht, dass ich gemerkt habe, der gönnt mir das von Herzen. Der gönnt mir das wirklich von Herzen und da ist kein Neid bei ihm da und gar nichts. Und er gönnt es mir von Herzen, ohne irgendwelche Hintergedanken. Und dann haben wir gedacht, Philipp, du bist echt ein, ich sage es jetzt nicht, aber ihr könnt es euch denken, was ich mir gedacht habe, dass ich es ihm nicht gegönnt hätte. Da bin ich echt über mich selber erschrocken, als ich da diesen Blick in mein Herz gesehen habe, aufgrund der Freude des anderen. Ja. Das Gespräch war übrigens gar nicht so, dass ich damals dann zu dieser Fortbildung berufen worden wäre, aber naja, egal. Auf jeden Fall wünsche ich mir, dass wir nicht so sind, dass wir nicht zulassen, dass Neid und falscher Ehrgeiz irgendwie unser Miteinander vergiftet, sondern dass wir uns ehrlich an unseren Geschwistern freuen können und dass wir uns auch ehrlich an dem freuen können, wie Gott diesen Bruder oder diese Schwester gesegnet hat. Ich habe einen Freund und Glaubensbruder, jetzt wieder einen anderen, der hat in manchen Monaten schon fast so viel verdient wie ich im ganzen Jahr. Also das sind Dimensionen, denen kann ich gar nicht denken. Und da ist die Frage, kann ich ihm das gönnen? Kann ich ihm das einfach von Herzen gönnen und mich mit ihm freuen, dass er so einen tollen Job hat und so gut bezahlt wird? Oder kriecht er in mir den Neid hoch und vergiftet unser Verhältnis? Da muss ich mich entscheiden, was ich will. Es gibt Brüder, die bereiten in 3 Stunden eine bessere und längere Predigt vor als ich in 12 Stunden. Kann ich mich mit ihnen freuen, dass der Herr sie so gesegnet hat? Oder lasse ich dann zu, dass mich das niederdrückt und belastet oder dass ich sogar noch neidisch werde auf sie? Das sind jetzt Beispiele aus meinem Leben. Und ich weiß nicht, wo du herausgefordert bist, dich mit deinen Geschwistern zu freuen. Vielleicht ist es die Gesundheit des anderen, die dich neidisch macht. Vielleicht die Kraft, die andere haben, weil sie so viel tun können und du so wenig. Vielleicht ist es auch nur der Kuchen, der dieser einen Glaubensschwester einfach immer besser gelingt als dir. Ich weiß nicht. Aber ich weiß, dass die ehrliche Freude am anderen die Gemeinschaft verbessert und dass sie die Gemeinschaft belebt und dass Neid die Gemeinschaft vergiftet. Und ich möchte mich bewusst dazu entscheiden, mich mit euch zu freuen, für das dankbar zu sein, was ihr seid und was ihr habt. Der nächste Punkt ist der Friede. Hebräer 12, Vers 14, dort heißt es, jagt dem Frieden nach mit jedermann. Oder aus Psalm 34, Vers 15, die diesjährige Jahreslosung, suche Frieden und jage ihm nach. Friede mit unseren Geschwistern hat seinen Grund darin, dass wir Frieden mit Gott haben. Christus ist es, der uns zusammengeführt hat. Er hat uns durch seinen Tod für Gott erkauft. Er hat uns in seine Gemeinde gestellt. Und der Friede mit Gott ist unser verbindendes Element. Nicht unsere gegenseitige Sympathie, auch wenn wir uns natürlich trotzdem gern haben, aber der Friede mit Gott ist unser verbindendes Element. In vielen Briefen, die Paulus geschrieben hat, da wünschten Gemeinden am Anfang Frieden. Und zwar meistens mit folgenden Worten: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und Friede ist nicht nur ein Waffenstillstand, nicht nur ein sich arrangiert haben irgendwie, sondern Friede ist Geborgenheit oder auch eine gewisse Gelassenheit, eine Art Zuhause sein. Und der Friede, den Gott mit uns geschlossen hat, der ist perfekt. Da gibt es nichts mehr zu verbessern. Unser Friede untereinander, der wird öfter mal gestört. Das sind Dinge, die uns dem anderen nicht passen, Dinge, die er oder sie vielleicht anders macht als ich, obwohl ich doch der festen Überzeugung bin, dass ich sie richtig mache. Wir werden aneinander schuldig, wir sagen oder wir tun Dinge, die wir besser nicht gesagt oder getan hätten. Dann ist wichtig, dass wir uns einander verzeihen, dass wir aufeinander zugehen und sagen, das, was ich da gemacht habe, das tut mir leid, bitte vergib mir. In Matthäus 5, 23 und 24, da macht unser Herr Jesus klar, wie wichtig ihm dieser Friede ist. Matthäus 5, 23 und 24. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Hier wird also dieser Friede untereinander höher bewertet als die Opfergabe. Weil Gott Frieden mit uns geschlossen hat, deshalb dürfen und sollen wir auch Frieden untereinander haben. Und Paulus macht es auch klar im Epheserbrief, wie wichtig der Friede ist. Da sagt er, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Also erstmal eine Nacht drüber schlafen ist in diesem Fall nicht biblisch und auch nicht gut. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere kleinlichen Streitereien einen Keil zwischen uns treiben, einen Keil zwischen Menschen treiben, die doch beide von Gott angenommen sind und die Gott in diese Gemeinschaft gestellt hat. Epheser 4, 31 und 32. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Friede untereinander lebt davon, dass ich bereit bin, meine Schuld einzugestehen, aber auch davon, dass ich bereit bin, anderen zu vergeben, die an mir schuldig geworden sind. Nämlich nochmal betonen, dass Friede wirklich was ist, dem sich nachzujagen lohnt. Wir werden ganz ausdrücklich dazu aufgefordert, jagt dem Frieden nach. Und dann sollten wir uns echt nicht mit dem bloßen Waffenstillstand zufrieden geben, sondern ja wirklich Friede und Gemeinschaft mit den Geschwistern suchen und uns diesen Frieden auch mal was kosten lassen. Geduld. Der nächste und letzte Punkt. Gerade weil wir uns unsere Geschwister nicht rausgesucht haben, brauchen wir für die Gemeinschaft miteinander Geduld. Wenn wir in unser Leben schauen, oder wenn ich in mein Leben schaue, dann müssen wir ehrlich zugeben, dass der Herr schon sehr viel Geduld mit uns hatte. Also zumindest bei mir hat er sehr viel Geduld gebraucht. Und wenn er mit uns so geduldig ist, dann sollten wir das auch den Geschwistern gegenüber sein. Und durch den Heiligen Geist befähigt uns Gott dazu, auch ja, Geduld miteinander zu haben. Ich bin froh, dass viele Menschen mit mir schon geduldig waren und auch immer noch sind. Ohne die Geduld meiner Frau mit mir, da wäre in unserer Ehe keine schöne Gemeinschaft möglich. Ohne Geduld ist Kindererziehung ein furchtbarer Krampf. Und genauso brauchen wir in der Gemeinde eben auch ja, Geduld in der Gemeinschaft miteinander. Wenn wir dem Frieden nachjagen, dann brauchen wir Geduld, weil es Geschwister gibt, die uns vielleicht immer wieder in derselben Sache verletzen. Brauchen wir Geduld mit ihnen. Manchmal brauchen wir Geduld für die Eigenheiten von Geschwistern, weil sie einfach in manchen Punkten für uns komisch sind. Anders als wir. Manchmal brauchen wir Geduld, weil die Predigt ein bisschen länger geht. Und vor allem unsere jüngeren Geschwister, die brauchen Geduld von uns. Oder auch gerade die, die neu irgendwelche Dienste übernehmen, die brauchen Geduld von uns. Wenn jemand zum ersten Mal eine Predigt hält, hier vorne, dann dürfen wir nicht mit jemandem vergleichen, der schon 30 Jahre im Dienst steht. Da braucht es Geduld und sicherlich auch einen Schuss Wohlwollen. Und um eine gute Gemeinschaft aufzubauen, da braucht es auch Geduld. Es geht nicht von heute auf morgen, da können wir nicht sagen, in der Gemeindestunde, ab jetzt haben wir bessere Gemeinschaft und ab nächsten Sonntag läuft es, sondern dürfen wir alle miteinander daran arbeiten, miteinander geduldig sein. Muss mir Zeit nehmen, um andere Leute kennenzulernen, geduldig sein. In den Sprüchen heißt es, Sprüche 16, Vers 32, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte gewinnt. Ja, und jetzt wart ihr lang geduldig mit mir. Deswegen nochmal eine kurze Zusammenfassung. Lasst uns in unserer Gemeinschaft wirklich geprägt sein von der Liebe untereinander, von der Freude am anderen und an dem, was Gott ihm gegeben hat. Lasst die Gemeinschaft geprägt sein von Friede und von Geduld. Amen.